Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Sagen Vater, du bist wach. Du bist auch geistlich wach. Das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen vielleicht noch so wach werden. Und das ist auch völlig okay. Und du kommst uns als Sonne, als Licht entgegen. Und dieser Tag, der lädt so dazu ein, dich nochmal in dieser Freundlichkeit und Wärme und in dieser prickelnden Frische auch zu erleben und zu sagen, ja, da ist wahrscheinlich noch viel mehr, als mir bewusst ist. Du bist da. Weil du da bist, sind wir da. Mach uns wach. Mach uns wirklich wach. Bring uns zu einem neuen Horizont, den wir bisher noch gar nicht begriffen haben, deines Wesens und deiner Kraft. Und danke, dass wir es miteinander machen können. Amen. Ja, ich habe so viele schöne Dinge wieder erlebt. Das ist so. Ich war auf einer Geburtstagsfeier, war eine ganz tolle Geburtstagsfeier. Und bei dieser Geburtstagsfeier kommt ein junger Mann auf mich zu und sagt, du, ich war hier bei eurer Neukonferenz, bei dieser Veranstaltung im Universum, ist das schon so ein bisschen zurück. Jetzt, dann bin ich ja gleich auf einmal wach, ne? So ein kleiner Adrenalinstoß, zack. Und ich gleich so, und wie war's? Ja, das war schon wirklich interessant. Also er sagte, Vorgeschichte ist, ich hatte ein paar kleinere Operationen und habe Schwierigkeiten seitdem mit einer Thrombose. Und hätte ich in dem Alter gar nicht vermutet, ne? Aber ich habe auch keine Ahnung von Krankheiten. So, und er sagte, ja, und dann gab es ja diese Gelegenheit, ich glaube am Samstagmorgen war das, wo man miteinander beten konnte, füreinander beten konnte, und sagte, da bin ich aufgestanden, und dann sagte, und dann ist so ein kleiner Marokkaner zu mir gekommen und hat für mich gebetet. Die Formulierung fand ich ja schon mal klasse. Ich hatte sofort ein Bild. Irgendwie, wahrscheinlich total falsch, mein Bild, aber ne, so irgendwie so ein deutscher junger Mann und so, ne, so ein kleiner Marokkaner betet dann für ihn. Ja, und ich dachte, ja, und? Ja, der sagte, war schon interessant. Mir ist beim Beten so, als er für mich gebetet, ist mir so heiß geworden, und zwar von den Füßen bis zum Gürtel, so heiß, dass ich die Schuhe ausziehen musste. Hey, ich habe schon viele verrückte Sachen erlebt und gehört, wenn Jesus was gemacht hat. Aber die Geschichte habe ich noch nie gehört. Das ist so irgendwie, das ist immer so abgefahren. Ne? Da kommen immer so Sachen, die ahnst du ja gar nicht. Also, und er ja auch nicht. Sagt er, so heiß, ich musste meine Schuhe ausziehen. Ja, sagt er. Und ich war ein paar Tage später, ich glaube, er hat 5 gesagt, aber das will ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich es nicht genau weiß. Und ein paar Tage später war ich beim Arzt, hat er festgestellt, die Thrombose ist weg. Konnte es aber selbst nicht glauben. Irgendwie, so. Bei der gleichen netten Veranstaltung, ein bisschen später kam ich mit einem älteren Mann ins Gespräch. Der ist noch ein bisschen älter als ich. Also, ja. Und er sagte, das war am Sonntagmorgen in der Veranstaltung, da ging es ja so um psychische Probleme. Er sagte, ich habe jetzt nicht das so ein typisches psychisches Problem, wenn man das so gemeinhin so klassifiziert, irgendwie Depression oder so, aber er hätte eine ganz schwere traumatische Kindheitserfahrung gehabt. Das wäre ganz schlimm und das würde immer wieder ihn so begleiten, also negativ begleiten und hochkommen. Jetzt muss ich sagen, der ist so um die 60. Ich sage, was heißt das? Seit Kindheit. Was heißt das? Ist doch so, ne? Und er sagte, er wäre beim Beten, bei dieser Möglichkeit, für sich beten zu lassen, wäre er nicht aufgestanden. Er wäre sitzen geblieben. Er hat so nicht so diesen Mut oder so gehabt oder Impuls, ist ja auch ganz egal. Er ist auf alle Fälle sitzen geblieben. Das Wesentliche ist, er sagt, er hat gesessen dort in der Reihe, um ihn herum wurde gebetet. Und in dem Moment kam die Situation wieder. Aus seiner Kindheit. Die kam in dem Moment. Er konnte das sehen. Wir können ja uns an Dinge erinnern, auch visuell, dann können wir die Augen zumachen, dann sehen wir wieder oder können auch Stimmen hören von Sätzen, die uns mal gesagt worden sind, in welcher Tonlage oder so. Und genau das ist passiert, so. Und er sagt, und das Ding war, dass in dieser Situation, da kam auf einmal Jesus rein. Er, total überraschend. In diesem Film von damals erschien ihm auf einmal Jesus. Jetzt habe ich genau nicht die Details vergessen, was da passiert ist. Auf alle Fälle war ja auch auf einer Party, wir hatten jetzt nicht so viel Zeit. Und er sagt, das hätte ihn ganz stark berührt. Und ich habe gesagt, ja, und also hast du da jemand von erzählt? Nee, sagt er danach, er wäre nicht nach vorne gegangen oder so, weil er sich nicht getraut hätte, weil er so frisch war. Er wusste gar nicht, so. Aber er hätte gemerkt, das hat mich gefragt, hat das irgendwas ausgelöst in deinem Leben? Und sagt er, ja, er hätte danach eine starke Veränderung erlebt. Das war jetzt ja irgendwie war schon 2 Wochen später oder so, ne? 2 Wochen später. Und sagt er, und welche? Seitdem würde er Jesus noch mal viel mehr lieben können als vorher. Das ist irgendwie, ist das nicht abgefahren irgendwie? Also, das ist so irgendwie, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil ich kenne ihn. So, ne? Seitdem könnte er Jesus nochmal viel mehr lieben. Also jetzt nicht nur einmal, sondern die letzten Wochen. Finde ich doch, der ist doch der Hammer. Also, die Sache, die dabei deutlich wird, irgendwie, die Kraft Gottes durch Jesus ist spürbar. Ganz komisch irgendwie, wie die in unser Leben reinkommen kann, aber wenn sie da ist, verändert die unser Leben zum Positiven. Dieser klassische Begriff ist, wir erleben eine Rettung, eine Erlösung. Ja, wir werden verändert, körperlich, innerlich, in unserem Fühlen. Wir können auf einmal mehr lieben als vorher oder so, ne? Ja. Das ist so ein bisschen wie diese Säge. Ich will jetzt vergleiche ich Jesus mal gerade mit einer Säge. Das ist natürlich ganz schwierig, ne? So, ne? Aber Jesus hat sich ja auch mit dem Weinstock verglichen. Also können wir ihn auch mal mit der Säge vergleichen, vielleicht. So, das ist eine neue Säge. Die hat sich mein Sohn und ich, wir haben uns die gemeinsam angeschafft. Das ist eine sehr gute Säge. So eine gute hatten wir noch nie. Ich weiß nicht, kennt sich einer von euch so mit Handkreissägen aus? Oder wer kennt sich gar nicht mit Handkreissägen aus? Wer kennt sich überhaupt nicht mehr aus? Okay, das finde ich gut. So, ne? Für euch ist so ein Ding, was ist für euch so ein Ding? Ich sage Handkreissäge, da sagt ihr?
Nein.
Ja, wenn man sich nicht auskennt. Man kennt sich nicht damit aus, sagt man? Uschi. Ist ein Ding. Ist irgendein Ding. Ja, ist ein elektrisches Ding. Soweit weiß ich, aber ist irgendwie ein Ding. So irgendwie. So, Roman, kennst du anscheinend? Roman, was sagst du dazu? Ist eine von Festool, ist ein super Teil, ist geil. Willst du haben? Will ich haben. Da kann man ganz genau mit sehen. Da kann man ganz super, super Sachen machen. Das ist, wenn ich jetzt Jesus hier mit dieser Säge vergleiche, ist irgendwie... Jesus, ja, wenn ich jetzt Jesus gar nicht kenne, da sage ich ja, ist ein Ding, ist ein Mensch, ist eine Person, keine Ahnung, kann nichts mit anfangen. Wenn ich so ein bisschen was davon verstehe, so sage ich Jesus, geile Nummer, ja, will ich haben, richtig gut, damit kann man ganz tolle Sachen anfangen, so ungefähr, ja, so, zwischen kennen und nicht kennen. Gibt es einen riesengroßen Unterschied. Mein Sohn, der Janis, der hat versucht, in der letzten Woche mir ganz schnell mal zu erklären, was diese Säge alles kann. Ja, ist unglaublich. Ich hatte gar nicht so viel Zeit, weil ich kenne mich mit Handkreissägen aus, aber die kann ganz tolle Sachen. Und ich musste mich da mal richtig mit beschäftigen, um diese Säge kennenzulernen. Wir müssen uns mit Jesus beschäftigen, wenn wir ihn kennenlernen wollen. So einfach ist das. Das ist vielleicht ein ganz simples Beispiel, aber ich glaube oder ich hoffe, dass es uns trotzdem bei so nahe bringt, dass wir, okay, wenn ich Jesus kennenlernen will, oder will, dann muss ich mich mit ihm beschäftigen. Wie ist der? Den muss ich entdecken. Und genau das wollen wir zurzeit in unseren Predigten machen. Also da gibt es einen kleinen Predigtzettel hier, so kann man auch als Einladung weitergeben und zur eigenen Vorbereitung. Da seht ihr so die ganze, es geht immer um Jesus. Also Jesus. Ist angekommen, oder? Es geht um Jesus. Ja? Und wir machen anhand des Markus-Berichtes über Jesus, Markus-Evangeliums. Warum machen wir das anhand von Markus? Markus ist der super, super geeigneter Berichtsgeber, weil er hat so ein Anliegen, er möchte uns Jesus nochmal nahe bringen. Ne? Jetzt hatten wir beim letzten Mal so als Einstieg Kapitel 1, Vers 1. Der erste Satz, die große Überschrift, das ist nicht nur so eine vorsichtige Einleitung, sondern er haut gleich das Hauptthema raus. Also er ist nicht zögerlich, er sagt gleich, um was es ihm geht. Nämlich, in diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Also, er sagt, in diesem Buch ist die gute Nachricht aufgeschrieben. Die gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Nicht ein Christentum, eine Religion mit tausend Unterthemen, die alle kompliziert sind. Und jetzt sagen wir, du musst 2 Jahre lang Konfirmandenunterricht besuchen oder so, damit du es endlich begriffen hast, das ist alles gut. Nur, er möchte uns sagen, du musst eine Person kennenlernen. Du musst eine Person kennenlernen. Die gute Nachricht ist eine Person, ist Jesus. Ist nicht eine Religion, ist nicht ein Kultus, sind nicht Riten. Abendmahl ist super, aber es geht erstmal nicht um Abendmahl, es geht um Jesus. Es geht nachher um Jesus im Abendmahl. Aber es geht immer um Jesus. Er sagt, Jesus ist die gute Nachricht. Und jetzt hat er dieses ganz große Thema, nämlich die Frage, wer ist dieser Mann eigentlich? Wer ist Jesus? Was ist das für ein Teil? Was kann man mit der anfangen? Mit dem Teil anfangen. Hier geht's rum. Da gibt's einen Menschen, eine Person. Wer ist diese Person eigentlich wirklich? Wer ist sie wirklich? Jetzt sagt er, gibt er schon die Antwort vorweg. Er nimmt die Antwort vorweg. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ja. Es ist irgendwie Superman, Mutter Teresa, alles in einem. Und noch viel mehr. Er ist Gott selber. So, und dann sagt er noch, und ich erzähle euch, wie diese gute Nachricht in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Das heißt, wenn es einen Anfang gibt, gibt es auch ein Ende. Wenn es einen Anfang und ein Ende gibt, gibt es auch einen Mittelteil. Er erzählt uns nur der Anfang. Und der Anfang ist, wie Jesus da war, was er getan hat, was er geredet hat, was er gemacht hat, was er geheilt hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist, wie er die sichtbare Welt verlassen hat, den Heiligen Geist irgendwie so. Und dann, so, das ist alles der Anfang. Bis Kapitel 16 ist der Anfang. Und dann ist die Geschichte nicht zu Ende, sondern geht sie weiter. Das heißt, in welchem Teil befinden wir uns der ganzen Geschichte von Jesus? In welchem? Wir befinden uns nach dem Anfang im Mittelteil. Der Endteil wird noch irgendwann kommen, wenn Jesus nochmal wiederkommen wird. Wir sind mittendrin. Und er sagt, wie sie ihren Anfang nahmen. Und damit möchte er sagen, und ich erkläre euch das mit Jesus, wie die Geschichte mit Jesus nämlich den Anfang nahm und mit Jesus soll es weitergehen. Das heißt nämlich, was ihr hier lest, möchte Jesus mit euch auch tun. Okay, jetzt lesen wir vielleicht die Geschichte ein bisschen anders. Und jetzt kommt Kapitel 2. Heute dieses Thema, Jesus, Gott rettet. Er ist die Kraft Gottes, die er dazu nutzt, um zu retten. Jetzt nur eine Geschichte von ganz, ganz vielen Rettungsgeschichten, was Jesus gemacht hat, wie er seine Macht gezeigt hat. Markus Kapitel 2. Einige Tage kam Jesus nach Kapernaum zurück, und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Interessant. Wusstet ihr schon, dass Jesus ein Zuhause hatte? Ne? Manche wissen, der ist doch in Bethlehem geboren worden. Ne? In Nazareth wuchs er dann auf. Übrigens, als Kind war er schon Flüchtling in Ägypten, ein paar Jahre, wissen manche auch gar nicht. Deswegen kann Jesus Flüchtlingschaft total verstehen. Er war auch ein Flüchtling. Er weiß genau, wie sich das anfühlt. Ja? So, jetzt ist er aber erwachsen, ist am Dienen und er hat ein Zuhause. Witzig, oder? Er hatte kein Eigentum, er hatte nicht ein eigenes Haus, aber wahrscheinlich hat er in dem Haus seiner Jünger, in einer seiner Jünger gewohnt, nämlich von Petrus. Der hatte nämlich ein großes Haus da, das war ja ein Selbstständiger, der hatte einen Fischereibetrieb und so, und da war Großfamilie, wie das so war. Und anscheinend war das irgendwie klar, wenn Jesus unterwegs war und da zurückkam, war er zu Hause bei Petrus. Ja, da hat er gegessen, hat er geschlafen, und die Leute wussten das. Also, die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Und Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei. Aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Wir machen gleich noch weiter. Also, die Geschichte nimmt so ihren Lauf. So, Jesus ist zu Hause, die Leute wissen das. Die sind fasziniert von dem, das hat er schon hier so Vorgeschichten, er hat schon andere Leute geheilt, das hat sich rumgesprochen. Die strömen dahin. Das sind so viele Menschen, die passen nicht nur ins Haus rein, sondern auch im Vorplatz ist alles voll. So, jetzt haben wir da die fünf Freunde, ne? Also die fünf Freunde, nicht die anderen fünf Freunde. Die fünf Freunde, ein Freund ist gelähmt. Also nehmen vier Freunde den fünften, den gelähmten Freund auf eine Tragbare und ab da zu dem, weil Jesus hat schon andere geheilt, warum soll er nicht auch ihren Freund heilen? Jetzt ist alles rappelvoll. Was machen sie? Es ist schon abgefahren. Jetzt klettern die aufs Dach rauf. Jetzt, die Häuser damals waren anders als unsere Häuser. Ist auch ein anderes klimatische Verhältnisse. Ne? Kommen wir vielleicht hin, ne? Wenn wir noch mehr Klimawandel erleben. Auf alle Fälle alles richtig trocken da. Und deswegen konnten die auch oben die Decken aus Lehm bauen. Als Dach. So. Habt ihr schon mal eine Lehmdecke gesehen? Ihr seid an einem tollen Ort. Wenn ihr nachher mal, könnt ihr mal, hier geht ihr raus und sofort rechts in den Kinderraum rein. Und dann guckt ihr hoch. Da seht ihr eine Lehmdecke. Hatten wir früher auch, aber nicht als Dach, ne, sondern als Zwischendecken. Aber da seht ihr das, könnt ihr mal hochgucken, ne? Da seht ihr irgendwie, da ist Lehm drunter und da sind auch dieses Holzgeflecht ist da drüber, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Und so. Und genauso war das Dach dort auch. Also was machen die? Die decken nicht die Pfannen ab, sondern die graben ein Loch. Die graben da ein Loch. Ist das abgefahren? Genau. Wie groß war das Loch? Ne? Haben sie den ja wie so ein Hering runtergelassen oder so? Nee, wahrscheinlich ja wohl nicht. Hoffentlich nicht, ne? Den Gelebten, also kopfüber oder so, sondern wohl ja hoffentlich so eine Barre. Das heißt irgendwie, ich sag mal, zweimal ein Meter oder so. Was da für eine Action gewesen sein muss. Stell mal vor, Jesus ist da. Ist ja nicht sein Haus. Ist ja von Petrus, ne? So, aber die sind wegen Jesus da, wegen dem Gast da. Jetzt buddeln die da die Decke auf. Das hast du auch nicht einfach so schnell wieder zugedeckt mit ein paar Pfannen drauflegen. Ne? Das musste nämlich wieder das Holzgeflecht, das Lehm muss wieder trocknen und alles so. Das ist, also die machen richtig Theater. Ja, irgendwann, das bröckelt und rieselt. Also habt ihr schon mal Lehm runterfallen sehen? Der staubt. Und Lehmstaub ist anders als anderer Staub. Das ist irgendwie Lehmstaub, da bist du eingenebelt. Das ist ganz super Baustoff und so, ne? So, jetzt dieses Theater. Das ist wichtig zu wissen, warum? Weil der Satz, den ich eben vorgelesen habe, war, als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war. Man kann Glauben sehen. Wir denken, Glauben ist nur was Innerliches. Ich mache mir so meine Gedanken über Gott und über das Leben. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Es ist nachher noch nicht mal der entscheidende Teil. Der entscheidende Teil ist, was ich im Glauben tue. Da haben wir gute biblische Grundlage. An ganz vielen Stellen. Glaube will irgendwann und muss sichtbar werden. Wenn er sichtbar wird, ist er meistens verrückt. Das ist eine ganz wesentliche Stelle. Ist es verrückt, in einem fremden Haus das Dach aufzubuddeln und einen Schaden, die hatten ja damals keine Gebäudeversicherung oder so, ne, sondern das war nachher deren Problem. Also ich hoffe, dass die vier Freunde oder die fünf, nachher wird er geheilt übrigens, dass die gesagt haben, komm, wir kommen morgen und bringen ein bisschen Lehm mit, wir machen die Bude wieder heile oder so und räumen auch ein bisschen auf, bringen Staubsauger mit oder so, ne. Aber das hoffe ich. Aber erstmal ist es ein Unding, was sie da machen. Das ist unsere Problematik, die wir oft heute in Deutschland haben. Wir denken, Glaube ist immer vernünftig und ist immer so rein logisch. Ist ganz einfach, den kannst du, beim Glauben kann man etwas verstehen. Nur versteh mal, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Versteh das mal. Als Floskel kann ich das stehen lassen. Aber das zu verstehen, dass Gott, der qua Definition der Unsichtbare ist, der alles geschaffen hat, Mensch wird, ist nicht zu verstehen. Ich kann das nachplappern. Aber ich kann es nicht verstehen. Das geht nicht. Wir tun uns schwer damit, dass wir so eine Vorstellung haben, ja, das ist so eine Weltanschauung. Das geht so eher in den philosophischen Bereich rein, da musst du nachdenken und so, ne, aber Glaube möchte sichtbar werden, und wenn er sichtbar wird, ist er verrückt. Bei einer Neukonferenz als junger Mann einfach aufzustehen und so vom kleinen Marokkaner für sich beten zu lassen, was ist denn das? Ist schon ein bisschen schräg, oder? Oder? Bist du aufgestanden, hast für dich beten lassen? Ja, du weißt, wie sich das anfühlt. Du weißt genau, wie sich das anfühlt. Das ist irgendwie verrückt, das ist irgendwie widersinnig. Warum soll der jetzt auf einmal, und warum soll da einmal was passieren? Nennt mir eine Glaubensgeschichte, die nicht wirklich verrückt ist. Überlegt mal. Die meisten Glaubensgeschichten sind total schräg. Die meisten sind irgendwie ein Dach aufzubuddeln, ist schräg. Wir haben ja ganz viele Geschichten gehört von dem Chuck Perry da, ne? Waren die Geschichten schräg? Waren die alle schräg? Ja, waren alle schräg. Die Geschichte von Andrea, die sie gestern erlebt hat. Auch schräg. Ist auch schräg. Ich melde mich zum Heilungsseminar an und kriege auf einmal Rückenschmerzen. Ist das schräg? Was soll das denn? Ich dachte, ich melde mich an und irgendwie meine Augen werden um ein Dioptrien besser. Nein, Rückenschmerzen, das ist schräg. Aber ich lasse nachher für mich beten und merke auf einmal, das sind jetzt nicht irgendwie so Superheilige, sondern das sind tolle Leute, ja, und sie beten und ich merke, der Schmerz ist weg. Ist das schräg? Das ist auch irgendwie schräg. Ist doch völlig klar. Die Geschichten mit Jesus sind schräg. Und das ist für uns, wir sind geisteswissenschaftlich vom Rationalismus, von Logik und Vernunftdenken her geprägt. Und das hat auch was Gutes. Das will ich gar nicht sagen, nur bei diesen Sachen Thema Glauben hilft uns das oft nicht weiter. Und gerade bei Glauben leben, sichtbaren Glauben, weil das ist oft der Moment, der widersinnig ist. Wir machen das als Gemeinde, dass wir uns in Kleingruppen treffen. Und die Kleingruppen, die putzen ja auch das Gemeindezentrum. So irgendwie, ich glaube jetzt viermal im Jahr oder so ist man dran, ne? Irgendwie so. Ne? Ist das schräg? Natürlich ist das schräg. Ich sage irgendwie, wenn ich im Putzjob bin, dann putze ich, kriege ich dafür Geld. Das ist nicht schräg. Zu Hause zu putzen ist auch nicht schräg, ist normal. So, ne? Aber etwas zu putzen, wo da was mir nicht gehört, wo ich auch kein Geld für kriege und was für andere ist, ist schräg. Das ist total schräg. Es sei denn, du hast unendlich viel Freizeit und absolute Langeweile. Und vor lauter Langeweile suchst du händeringend eine einigermaßen nette Beschäftigung. Und deswegen, nur solche Leute haben wir, glaube ich, nicht in der Gemeinde. Ich wüsste keinen jetzt gerade, sondern ich kenne alle nur irgendwie, die Zwillinge haben, nebenbei noch ein Haus bauen, voll arbeiten und dann immer noch zum Putzen kommen. Das ist schräg. Mal ganz deutlich gesagt, das ist widersinnig. Das macht keinerlei Sinn. Aber es ist sichtbarer Glaube. Es ist sichtbarer Glaube. In Gottesdienst zu gehen, ehrlich gesagt, ist auch total schräg. Also hier in Gottesdienst, wir haben ja heute nicht irgendwie silberne Konfirmation und deswegen seid ihr da, oder nicht, euer Enkelkind wird getauft und deswegen seid ihr da, sondern hier findet nur sowas statt wie heute und ihr seid da. Das ist richtig schräg. Ehrlich, ihr seid total verrückt. Ihr müsstet jetzt irgendwie, was weiß ich, was müsstet ihr eigentlich machen? Auto waschen, Rasenmähen, Auf dem Fußballplatz sein, zugucken. Was müsstet ihr noch machen? Schlafen, auf dem Sofa liegen, irgendwas, irgendwie. Da war wieder das Sofa. Da war ich wieder mit meinem Sofa, ja. Das stimmt. Uwe und ich haben so einen kleinen Running Gag, weil ich immer sage, auf dem Sofa liegen. Das hat Uwe schon bemerkt, dass das relativ häufig kommt. Und deswegen haben wir da, finde ich ganz schön. Aber, ich sag mal, ohne einen kulturellen, gesellschaftlichen Anlass in einen Gottesdienst wie diesen zu gehen, ist total schräg. Das ist in der Gesellschaft, in der wir leben, das ist total verrückt, was ihr macht. Aber es ist Ausdruck eures Glaubens. Es ist ein Ausdruck eures Glaubens. Ich gehe, wisst ihr, warum ich in den Gottesdienst gehe? Jetzt nicht, weil ich dafür bezahlt werde oder so, deswegen, das ist ein Witz. So, ne? Nein, also nicht die Sache, sondern deswegen gehe ich nicht. Sondern ich gehe ganz einfach. Ich glaube wirklich, dass ich hier hingehe, um Jesus zu dienen. Deswegen bin ich da. Deswegen singe ich. Ich glaube auch, dass er mir dienen wird. Das glaube ich auch. Aber erstmal gehe ich, weil ich sage, ich will Jesus dienen. Und ich glaube, dass das völlig richtig ist. Das ist der beste Ort für mich, Jesus zu dienen. Weil es ein sichtbarer Ausdruck meines Glaubens ist. Habt ihr das verstanden? Okay. Jetzt sieht Jesus diesen sichtbaren Glauben und sagt, mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Kommen wir gleich nochmal drauf. Wie dachte Heilung? So, körperliche, ne? Schuld ist vergeben. Jetzt, da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Sie haben vollkommen recht in dem, was sie sagen. Schuld vergeben kann keiner, kein Mensch. Wir werden vor Gott schuldig, wir werden nicht vor der Gesellschaft schuldig oder vor dem deutschen Gesetz schuldig. Ja, das gibt es auch, aber darum geht's hier nicht. Sondern es geht darum, dass ich mit Dingen, die ich denke, die ich fühle, die ich tue, die ich sage, vor Gott nicht richtig war und nicht richtig bin. Punkt. Egal, ob mein Nachbar noch schlimmer ist als ich oder das spielt überhaupt gar keine Rolle. Sondern ich habe Dinge getan und mache Dinge, die vor Gott nicht richtig sind und nicht richtig waren. Und da sagen die, das kann nur Gott vergeben, haben sie völlig recht, in ihrer Haltung. Also sie sagen, das kann nur Gott. Und was steckt da drin? Sie sagen, okay, wenn Jesus das jetzt macht, wer ist er dann? Wenn Jesus jetzt wirklich Schuld vergeben könnte, wenn er es wirklich kann, wer wäre er dann? Gott. Merkt ihr? Die Frage, Markus, wer ist dieser Mann, wird hier mal in diese Richtung beantwortet. Sie sind in ihrer Haltung natürlich total verquer. Sie sind genau das Gegenteil der Freunde vorher. Die Freunde vorher haben sich verrückt gemacht im Vertrauen auf Jesus. Sie bleiben in ihren Konventionen, sowas darf alles hier nicht sein. Das ist alles schräg hier, darf nicht sein. Sie sind genau auf dem anderen Ende der Skala. Aber haben das richtige Thema erkannt. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten. Also anscheinend haben sie es noch nicht mal gesagt. Aber er muss gemerkt haben, was bei denen vorgeht. Was so in ihrem Herzen, wir sagen das ja meistens nicht, was wir denken, ne? Ist auch manchmal ganz gut so. Aber er checkt das hier sofort und fragte sie, also er macht es jetzt offenbar, was macht ihr euch da für Gedanken? Was ist denn leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Was ist leichter? Natürlich, leichter ist zu sagen, ich vergib dir deine Schuld, ne? Sieht ja keiner. Ob das jetzt klappt oder nicht? Es ist leichter natürlich zu sagen, deine Schuld ist vergeben, und das schwieriger ist es zu sagen, nimm auf deine Matte und steh auf und geh. Allerdings ist es hochinteressant, das größere Thema, das macht Jesus ja auch deutlich, ist nicht das Thema Gesundheit oder Krankheit. Das größere Thema ist, bin ich mit Gott im Reinen, ist mir meine Schuld vergeben, ja oder nein? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn, die vom, das ist übrigens, Jesus sagt ganz selten, dass er der Sohn Gottes ist. Er umschreibt das immer. Er lässt uns immer ein bisschen so im Unklaren. Menschensohn ist ein Titel, der wird dem Retter schon im Alten Testament mal verliehen. Und Jesus greift diesen Titel auf, Menschensohn. Aber es ist immer so ein bisschen, man denkt, er spielt, ne? Man muss immer so, man muss immer irgendwie mal Stecker reinstecken, mal auf den Knopf drücken, mal ein Stück Holz nehmen und mal dran lang halten. So vom Angucken kriegst du's, kriegen wir Jesus nicht. Das ist immer irgendwie so dieses, und da umschreibt er das wieder ein bisschen und damit ist man irgendwie herausgefordert, wer ist er denn nun wirklich? Und er sagt, ja, probier mich aus. Grab das Dach auf, so, ne? Mach mal. Teste es aus. Deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf. Aber ihr sollt sehen, auch wieder interessant, ne? Der sichtbare Glaube, und jetzt sagt er, der Glaube, der sichtbar geworden ist, sagt er, und jetzt sollt ihr sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Bang! Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Oder? Stopp mal. Er ist ja derjenige, der Gelähmte gesund machen kann und der Schuld vergeben kann. Der kann uns mit Gott wieder zusammenbringen. Wow. Und genauso geht's den Menschen. Alle waren sie außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen und noch nie erlebt. Wer ist das? Was uns ja deutlich gemacht wird, Jesus hat die Kraft Gottes. Er hat die Kraft Gottes. Und er setzt die Kraft Gottes ein, um uns zu retten. Und wenn Jesus an Rettung von uns denkt, denkt er an ganzheitliche Rettung. Innerlich und äußerlich. Er will nicht nur so einen kleinen Teil von uns irgendwie haben. Vielleicht fängt er mal bei einem kleinen Teil an. Aber letztendlich will er uns ganz haben. Er will unsere Emotionen erretten. Hey, da sind wir Deutschen, glaube ich, haben wir so eine Prioritätenliste bei Jesus, ne? Irgendwie, da sagt er, oh, da brauchen Leute so emotionale Heilung. Wen nehmen wir denn? Die Südamerikaner? Ja. Gibt's noch härtere Fälle? Jo, da gibt's so ein paar aus Westfalen. Harte Fälle. So Emotionalität, Depression geht immer, ne? Traurig sein geht auch, Wut geht auch, Zorn geht auch, ne? Die Emotionen kennen wir doch alle. Frust. Wer kennt Frustgefühl? Kennen wir alle, ne? Wer kennt überschwängliche Freude im letzten Jahr? Überschwängliche Freude bis zum Tränenlachen. Also, ihr habt so gelacht. Das haben wir auch schon mal gemacht. Ja, aber letzten Jahr. Seht ihr? Und es ist so schön, dass wir bei einer Neukonferenz als Leitung Tränen lachen durften. Das ist so schön. Das ist so schön. Manche erleben das 10 Jahre lang nicht. Manche erleben das 30 Jahre lang nicht. Lachen, dass du auf dem Boden liegst und dir laufen die Tränen runter. Und das ist eine emotionale Verkümmerung. Das ist ein emotionales Gelähmtsein. Das ist eine Lähmung, die über uns gekommen ist. Das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun, in der wir leben, mit den Themen, die vorherrschen, mit der Emotionslage, mit der wir uns hier so bewegen. Mit all das ist ganz komplex. Hat was mit unserer Kindheit zu tun, dass wir nicht viel zu lachen hatten. Dass man uns das Lachen genommen hat. So, irgendwann ist uns das Lachen verloren gegangen. Oder so. Aber das ist wie eine Lähmung, die wir haben. Und davon, steh auf! Steh auf! Überschwängliche Freude ist da. Steh auf! Lass dich! Ja, wir kennen alle depressive Gefühle und Phasen. Kennen wir alle. Steh auf! Lass das nicht das letzte Wort haben. Der Retter ist da. Gott himself. Gott himself ist da. Und er kennt deine und meine Lähmung, die wir haben an der einen oder anderen Stelle. Und lädt uns ein. Zeig mir deinen Glauben, deinen Sichtbaren. Mach verrückte Dinge. Übrigens, wenn man emotional weiterkommen will, ne, helfen verrückte Dinge unglaublich, wirklich. Also ich sag mal, wenn ich jetzt hier so sitze, ne? Nein, ich setze mich mal, damit ihr mich sehen könnt. So, ne? Ich sitze aber da vorne, ne? Erstes Lobpreislied. Jetzt kommen wir zum zweiten Lobpreislied. Drittes Lobpreislied. Hilft mir das, emotional weiterzukommen? Es ist meine Gefühlslage, die ich habe. Es ist völlig richtig. Ich fühle mich so. Das ist so meine, die habe ich nun mal. Ich fühle mich so und denke so und das ist meine Emotionslage. Ich fühle das so. Ich bin also eigentlich immer gerade authentisch. So, also echt. So fühle ich mich eben. Und jetzt würde ich denken, ich will jetzt auch keinen auf Happy Clappy machen. Ich fühle mich nicht so. Versteht ihr das? Ich weiß doch, wie es ist. Aber es könnte ja irgendwo so ein kleiner Gedanke kommen. Durch den Heiligen Geist. Der sagt, nimm doch mal die Arme auseinander. Sichtbarer Glaube. Wirklich. Ich meine das ernst. Sichtbarer Glaube. So. 5 Gottesdienste weiter. Kommt der Gedanke. Steh doch mal auf. Was wird meine Frau denken? Sichtbarer Glaube ist alles gut. Wisst ihr, was sichtbarer Glaube ist? Und das finde ich richtig cool an der Story. Wir denken, sichtbarer Glaube ist, ich stehe auf und sage, Jesus, ich liebe dich! Nein. Was war hier sichtbarer Glaube? Sichtbarer Glaube war, ich komme mit meiner Problematik zu dir. Punkt. Wir denken, wir müssten mit der Lösung kommen. Völlig falsch. Völlig falsch. Wer bringt dir die Lösung? Jesus. Wir kommen in unserer Krankheit, wir kommen damit und sagen, Jesus, ich fühle mich emotional schlecht und nicht zum ersten Mal. Das ist sichtbarer Glaube und ich nehme die Hände trotzdem mal von der Brust weg. Ich komme nicht mit der Lösung. Wir denken, Glaube hat was damit zu tun, ich bringe Jesus die Lösung. Ich komme zu Jesus als veränderter Mensch. Nein, ich komme zu Jesus als gehandicapter Mensch in meiner Problematik und begegne ihm genau da drin, so wie ich mich fühle. Punkt. Jesus, ich bin so. Punkt. Und dann fängt er an. Dann kommt die Überraschung. Hätte der Gelähmte gedacht, dass das Erste, was Jesus zu ihm sagt, ist Kind. Dir sind deine Sünden vergeben. Hätte der Gelähmte das gedacht? Hätte einer seiner Freunde das gedacht? Totale Überraschung. Da lege ich meine beiden Hände für ins Feuer legen. Das wird keiner von denen gedacht haben. Hat Jesus bis dahin auch noch nicht gemacht, dieses Thema. Er hat immer seine Macht gezeigt mit anderen Details, welche Macht er wo drüber hat und wie das so alles funktioniert. Und hier eröffnet er zum ersten Mal, es geht um eine ganzheitliche Heilung. Hat keiner mit gerechnet. Aber das kommt erst, wo sie den ersten Schritt tun. Allein diese Anrede, Kind, was denkt ihr, irgendeiner, ich wüsste nicht, wann Jesus hat das schon mal gesagt, aber das war nicht eine gängige Anrede, dass er Leute mit Kind angeredet hat. War nicht gängig. Das war eine totale Überraschung. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Deswegen konnte er immer noch nicht aufstehen. Jetzt ging erstmal das Theater mit den Pharisäern da los. Versteht ihr das? Der Punkt ist, sichtbarer Glaube ist, ich komme in meiner Zerbrochenheit. Punkt. Nicht mit der Lösung. Total verkehrt. Das ist schon wieder, aber ich will ja und kann ja und bring. Nein. So bin ich. So unvollkommen. So schäbig. Punkt. Und dann mal abwarten, was Jesus tut. Was er sagt. Was er macht. Die große Überraschung auf alle Fälle, zum Schluss, da waren sie alle außer sich, sie priesen Gott und sagten, sowas haben wir noch nie erlebt. Oh, happy day. Ist das nicht, es ist hammerhart, wenn Jesus wirklich in seiner göttlichen Kraft in unser Leben kommt, dann wird es irgendwie verrückt werden. Es geht sehr wohl auch um unseren Glauben, immer. Irgendwelche verrückten Aktionen. Und die helfen meistens, dass wir von uns wegkommen und zu ihm, dem Göttlichen, der eben anders ist, qua Definition ist er anders, hinkommen. Und das dann zu erleben. Was hat es Jesus gekostet? Erstmal nur ein Wort, ne? Ich befehle dir, ganz interessant, ne? Ich befehle dir. Oh. Ja. Steh auf, ich befehle dir. Steh auf, nimm die Matte, geh nach Hause. Boom. So. Natürlich hat es ihm letztendlich sein Leben gekostet am Kreuz. Die Kraft, die er hier schon hat, die löst er hinterher ein, indem er für uns stirbt als Sohn Gottes. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, weil durch den Tod für uns, für all unsere Krankheiten, für unsere Rückenschmerzen und schlimmeren Dinge, für all unser moralisches Verkehrtsein, nicht gesellschaftlich moralisch, darum geht es, vor Gott moralisch nicht in Ordnung sein. Dafür bezahlt er, ich war mal letztes Jahr in Bruchmühlen im Gottesdienst in unserer Gemeinde und ich hatte ja lange Schmerzen, ne? In der Schulter und in der Hand. Und da hatten sie nach dem Gottesdienst gesagt, okay, wenn ihr noch Gebet braucht, steht einfach auf, ein paar andere kommen zu euch. Dann bin ich dort aufgestanden. Und eine Frau hat für mich gebetet. Und meine Schmerzen sind nicht weggegangen. Nicht im Gebet und auch nicht nach dem Gebet. Ich habe auch keine Hitze gespürt, nichts. Aber während sie betet, das ist so verrückt, während sie betet, wird mir klar, deswegen musste Jesus körperlich sterben. Weil Krankheit ist letztendlich eine Folge von unserem Abfall von Gott. Also musste er körperlich, nicht nur im Geist sterben, er musste körperlich auch für mich sterben. Ich war nicht gesünder danach. Aber in meinem Kopf, in meinem Denken hat sich total was durch dieses Gebet verändert. Sie hat nicht dafür gebetet, dass ich es erkenne. Sie hat einfach für Gesundheit gebetet. Nachher bin ich gesund geworden, später. Das war so ein Teil des Prozesses. Aber ich finde das so abgefahren, wie er so die Kraft Gottes, selbst in Gedanken zu spüren. Ich habe den Gedanken voll nie gehabt. Aber ich werde ihn auch nie wieder vergessen. Ich vergesse vieles. Aber dieser Gedanken werde ich nie wieder vergessen. Das war ein göttlicher Moment. Das ist der Anfang der Geschichte Jesu, dem Sohn Gottes, der Anfang. Und wir sind jetzt im Mittelteil. Die Geschichte geht weiter. Wenn wir Markus genau zum Schluss gehen, vom Markus-Bericht, Markus Kapitel 16, noch zwei Sätze, da heißt es, sagt Jesus so ganz zum Schluss, ne, ihr geht raus in die ganze Welt, ihr werdet von mir erzählen und so weiter und so fort, ne, ihr werdet die gute Nacht also von mir weiter erzählen und es werden Leute durch euch, durch euer Erzählen auf einmal zum Glauben kommen. Ich werde nicht mehr da sein, aber sie werden es im Herzen spüren, diese Sehnsucht. Sollte es wahr sein, dass der Unsichtbare als Sohn Gottes in all seiner rettenden Kraft jetzt gegenwärtig ist? Ist er nur ein kleines Gebet, ein kleines sichtbare Glaubensaktion von mir entfernt? Und er sagt, und es werden Leute durch euch zum Glauben kommen. Und dann heißt es, und die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. Jetzt kommt, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Die Geschichte geht weiter. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo er sagt, guck mal, so fing die Geschichte an und jetzt geht es weiter. Das heißt, wie geht sie heute für uns 2019 in Altenhöfen weiter? Fasst Glauben. Macht euren Glauben sichtbar. Bekennt es voreinander. Kommt zueinander. Betet für andere und lasst für euch beten. Und Krankheiten werden besser werden. Die Geschichten von damals waren der Anfang für die Geschichten von uns heute. Die Jesus-Geschichten heute, die wir erleben können. Wir sollen Glauben sichtbar werden lassen. Und er möchte seine Kraft auch sichtbar werden lassen. War ja genau die Geschichte. Das ist schon ein riesengroßes Abenteuer. Ich sage euch ehrlich, ich bin immer noch manchmal so ein bisschen zögerlich. Ich denke, könnte das wirklich sein? Weil das ja so unsichtbar ist erstmal, oder? Und weil es so viel Mut erfordert und so viel verrückte Sachen, sich so zu riskieren. Und man hat das Ergebnis immer gar nicht in der Hand. Ne? Der eine kriegt auf einmal Rückenschmerzen geheilt. Bei mir wurden die Schulterschmerzen nicht geheilt, aber ich kriege auf einmal abgefahrene Gedanken über Jesus im Kopf. Der dritte wird innerlich geheilt. Ein Trauma aus der Kindheit kommt weg und er kann auf einmal Jesus mehr lieben. Der vierte, irgendwie, dem wird so heiß, weil er so einen kleinen Marokkaner für sich beten lässt, dass er die Schuhe ausziehen muss. 5 Tage später oder so ist die Thrombose weg. Das ist alles so, wie soll ich das sagen? Wie fühlt man sich da? Sagt mir mal, wie fühlt man sich da? Verrückt. Crazy. Bisschen unsicher auch, oder? Das ist so, kann ich's machen? Irrational. Kann ich's machen? Kann ich den Prozess kontrollieren? Ich kann ihn überhaupt nicht, und das ist das Blöde. Für mich, es ist das Gute natürlich, aber für mich fühlt es sich erstmal nicht komfortabel an. Ich kann die Ergebnisse nicht garantieren oder so, ne? Aber genau das ist das Abenteuer, wo er uns so einlädt und er sagt, ich bin und war, ich war und bin der Sohn Gottes. Und ich habe damals gerettet, ganzheitlich. Und genau das möchte ich heute noch machen. Okay. Ich bin davon überzeugt, jeder von uns nimmt da heute was von mit. Wo man sagt, Mensch, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere, für den ist heute der Moment, irgendwie da mal einen richtigen Schritt voranzukommen. Hat einer aus dem Segnungsteam, ich spreche euch mal erstmal an, irgendwie einen Eindruck, den er weitergeben möchte? Irgendwas, was er nochmal so ein Impuls von Gott?
Eben nur während der Lobpreiszeit schon so das Gefühl, und das passt ja zu dem, was du während der Predigt gesagt hattest, dass Jesus so sagt, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich mich an euch freue, dann wäre eure Freude noch eine ganz andere.
Jetzt sage ich das doch nochmal, weil das passt jetzt auch gerade zu dem, was Sarah gesagt hat. Ich stand ja da mit der Kleinen und ich hatte irgendwann den Eindruck, dass Jesus mir sagt, frag mich, wo ich bin. Und ich habe gesagt, Jesus, wo bist du? Und ich hatte in dem gleichen Moment, wo ich das ausgesprochen habe, Jesus hier gesehen und der ist völlig abgegangen. Also beim Tanzen, ne? So wie in so einem Kinofilm. So völlig abgedreht. Und das stand so total in dem Kontrast zu uns, die wir hier standen. Also nicht, dass wir nicht in der Anbetung waren, aber es war diese Freude über uns, von der du gerade gesprochen hast. Und das war total geil. Also dieses...
Ja. Hast du noch was, Sabine?
Ich hatte das auch während der Lobpreiszeit. Und zwar habe ich jemanden gesehen, der in so einem Schlamm steckt. Kennt ihr das? Vielleicht habt ihr so ein Bild, der kämpft und tut und macht und guckt nach Lösungen und da noch vielleicht und da noch und das noch lesen und das noch auszuprobieren. Aber er sieht nur seinen Kreis, seine Bewegung, also wo er sein kann. Er schaut nicht drüber hinaus. Er sieht weder die Menschen, die da sind, die Hand ausstrecken. Er sieht nicht die ausgestreckten Hände oder sie, ich weiß es nicht. Und er sieht auch nicht, dass Jesus da ist. Und es bedarf nur einer kleinen, klitzekleinen Bewegung. Ein klitzekleiner Blickrichtungswechsel. Weg von dem Ganzen und dem Eigenen hin zu Jesus oder hin zu dem Anderen. Um zu sagen, hör mal, so sieht's aus. Bitte.
Okay, danke. Wir machen mal Folgendes. Ich sage euch mal, was wir jetzt machen. Ja, und dann machen wir's. Aber noch nicht machen, ne? Sondern ich erkläre es euch mal. Ich würde das mal aufgreifen. Lass uns mal gleich Folgendes machen. Gleich. Wir stehen alle auf, machen die Augen aber zu, ne? Ja, versprochen? Ne? Also Kinder sind ausgenommen, aber alle Erwachsenen machen die Augen zu. Und dann bleiben wir einen Moment stehen, nicht lange, so ein paar Sekündchen. Und wenn du den Eindruck hast, dass du diese Person im Schlamm bist und die einfach das nicht sehen kann, sondern fühlt nur dieses Schlammgefühl, ich komme hier nicht raus, wir haben alle die Augen zu, dann kannst du mal einfach die so zu den Armen ausstrecken, als sozusagen, weil das kam ja aus deinem Bild heraus, ne? Ich strecke mich aus, sieht mich hier einer, ich sehe euch nicht, aber seht ihr mich, Jesus, siehst du mich, dann hol mich hier raus oder so, wisst ihr das? So als ein Erkennen, als sichtbares Zeichen des Glaubens. Du musst nicht die Lösung haben, ganz wichtig für uns Deutsche, nur die Hilfsbedürftigkeit. Das ist der Moment, die Hilfsbedürftigkeit, nicht die Lösung. Habt ihr das so verstanden, was wir machen können? Also wir stehen alle, und wir stehen alle auf, auch wenn es uns gar nicht angeht, das ist ein Zeichen, wir stehen mit dir, du bist nicht alleine. An einer anderen Stelle, vor Jahren haben wir die Hand ausgestreckt oder in 5 Jahren werden wir wieder die Hand ausstrecken oder vielleicht schon morgen, keine Ahnung. Wir sind alle im Glauben, sonst wärt ihr hier im Gottesdienst gar nicht angekommen. Das ist schon ein sichtbares Zeichen eures Glaubens, sonst wärt ihr ja gar nicht hier. Wir machen jetzt nochmal die Augen zu, ich mache so ein paar, und wenn du den Eindruck hast, irgendwie, du bist die Person im Schlamm, als Mann oder als Frau, dann wir haben die Augen zu, und aber Jesus sieht dieses Zeichen, und darum geht es. Jesus, wir sind hier miteinander vor dir, weil wir auch füreinander einstehen. Und wenn es hier die eine Person gibt, die weder dich sehen kann, noch so die Hilfe um sich herum, die sich einfach alleine, hilflos alleine weiß in diesem Schlamm ihres Lebens, in ihrer Lebensumstände, dann gib ihr jetzt so diesen Impuls, dass sie so einfach, auch wenn sie dich nicht sehen kann, im Glauben so die Hand ausstreckt und dieser Hoffnung, dass du sie siehst. Und den sichtbaren Glauben, dieses Zeichen der Hilflosigkeit ehrst. Jesus, du siehst uns alle, wie wir stehen. Du hast uns heute Morgen schon gesehen, deine Freude gehabt, als wir hier hingefahren sind. Du hast deine Freude gehabt, als wir angebetet haben, ob wir nun enthusiastisch waren oder ein bisschen gedämpft, noch so ein bisschen müde. Du hast deine Freude über uns gehabt und hast anscheinend hier vorne irgendwie noch mehr Freude über uns gehabt, als wir gerade vielleicht in dem Moment zeigen konnten über dich, unsere Freude über dich. Aber deine Freude ist es ja, die uns ansteckt. Und wir bringen dir nochmal so unsere Emotionslagen. Und ich glaube, Jesus, das kann ich hier miteinander stellvertretend tun, dass wir als Deutsche, wir sind auch irgendwo zu tief gelegt, emotional. Also was auf das Thema Freude angeht und Freiheit, da glaube ich, da ist mehr drin. Da ist auch Begeisterung im Fußballstadion drin. Die ist ja möglich. Und wir bitten dich einfach, dass du uns anrührst und dieses Mehr an Freude und dieses Mehr auch an Lebensbejahung, Lebenskraft an dir. Wir halten es dir einfach hin in diesem Wissen, dass du uns siehst und es dein Herz anrührt. Und wenn wir in der nächsten Woche so verrückte Dinge in den Kopf bekommen, so verrückte, dann lass uns da die Liebe zu uns selbst haben, dass wir diesen verrückten Dingen nachgehen. Und sie Wirklichkeit werden lassen. Im Vertrauen auf dich. Genau. Segne uns. Unsere Kinder, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Nachbarn. Wir stellen uns alle miteinander unter deinen Segen. Amen. Amen.